Wer war alles dabei? Nur doch die meisten, oder? War super, auch dass ich nicht etwas doppelt erzähle. Das Thema ist natürlich riesig, ihr seht das, oder? Und wir haben heute gesagt, zusammen, lass uns auch im zweiten Teil noch etwas auf die geistliche Sicht des Konfliktes eingehen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich habe gesagt, okay, lass uns kurz mal schauen, was ist aktuell. Das könnt ihr aus den Medien nehmen. Ich habe gesehen, dass ein, zwei Punkte kulturell angesprochen wurden, dass wir uns mal überlegen, der Jude, der Israeli trifft auf den Palästinenser. Es war so in einem Nebensatz am letzten Abend, oder die Opferkultur. Lass uns mal ein paar Gedanken machen zu den Kulturen. Islam, auch was bedeutet es für uns in Europa? Und am Schluss noch eine biblische Perspektive, die meine Meinung ist. Es gibt ja immer verschiedene Meinungen dazu. Dann gibt es eine Fragezeit, so wie ich es verstanden habe, oder eine Pause und eine Fragezeit. 7. Oktober, das war Thema des letzten Abends. Ich war in Sardinien. Meine Frau ist einen Tag vorher von Sardinien nach Usbekistan gefahren. Gut, wir haben noch eine Tochter, 4. Klasse, habe ich gesagt, weißt du was, das wird die beste Zeit des Lebens. Papa, ich bin da für dich, 10 Tage, wenn Mama weg ist, beste Zeit des Lebens. 6. Oktober. 7. Oktober, ich bin in Sardinien, denke, super ausgeschlafen. Ich wollte am Sonntag zurückfliegen mit der Tochter in die Schweiz. Wir haben To-Do-Liste gemacht, wandern, was wir alles wollten. Ich wache auf, ungefähr 40 oder 50 verpasste Anrufe. WhatsApp voll. Ich hatte eine Gruppe, die am Freitagabend nach Tel Aviv geflogen ist. Und ich glaube, so am Donnerstag, als wir die letzten evakuiert hatten über Jordanien, habe ich realisiert, ich habe ja noch eine Tochter. Chaos. Leute rausnehmen, Freunde, die angerufen haben, Einzelgäste, die unten waren, nicht wussten, wie sie rauskommen, angerufen, fremde Leute, kannst du uns helfen und so weiter. Riesiger Schock, Schock für alle. Freunde von mir mussten ins Militär, wie bei euch allen. Wir waren die letzte Studentin, du hast ja gesagt, die letzte Studentin wollte am 7. Oktober rausfliegen. Also wir hatten den Abschlusstag der Bibelschule eine Woche vorher. Ich glaube genau eine Woche vorher. Alle 30 Studenten, 35 Studenten gesund aus dem Land. Eine hat verlängert, die ist dann noch 3 Tage in Tel Aviv am Flughafen geblieben, bis sie einen Flug hatte. Boah, das hat etwas verändert. Was läuft im Moment? Wir machen ganz kurz nur, im Moment, das habt ihr gesehen oder könnt ihr selber aus den Medien lesen, was läuft im Moment, konzentriert es sich auf Rafah, das ist dort unten, wer mal im Militär war, war so lustig, Klammer auf, oder? Er hat gesagt, ich war in Thun auf dem Waffenplatz, habe ich gesagt, ich wohne Zielhang rechts. Jeder, der dort Militär gemacht hat, weiß, wo das ist. Ich war selber bei Panzertruppen, ja, was machst du mit Panzern, wenn 1 Million Flüchtlinge um dein Fahrzeug herumstehen? Was machst du? Ich war Kompaniekommandant von einem beim Panzerbataillon. Okay, wir haben eine total überfüllte Region, 20 Kilometer Maximum auf 10 Kilometer, 1 Million oder mehr Menschen, die dort wohnen. Ja, da machst du eben nicht mehr viel. So, und das ist das, was ihr jeden Tag seht, es konzentriert sich auf Rafah, großen Tunnelsysteme, die bis nach Ägypten gehen. Mein Vater hat als Verteidigungsattaché schon vor 10 Jahren Videos gesehen, wie man mit Lastwagen unterirdisch durch diese Tunnels nach Ägypten gehen konnte. Das ist die Problematik. Am Anfang hieß es, aus dem Norden von Gaza, man hat von Norden die Operation Richtung Süden gemacht, flüchtet alle in den Süden. Und jetzt sagt die internationale Gemeinschaft, schaut einfach, dass sie irgendwohin flüchten können. Die Leute, die da noch wohnen. Reserven wurden abgezogen, das habt ihr alles aus den Medien gesehen. Man versucht, das Training neu aufzubauen, völlige neue Form von Kampf, wo man sich vorbereiten muss, in der Hoffnung, dass man die Kommandanten, ausschalten könnte, gefangen nehmen könnte oder was auch immer. Wir haben heute gesagt, bei der Vorbereitung, lasst uns heute aber einen anderen Gedanken machen bei der politischen Einführung, und zwar der Iran. Nur kurz, Der Iran ist ja stark involviert in diesem Konflikt. Und das Spannende ist, ich hatte diesen Mittwoch einen Vortrag, dann war eine Frage von einem Zuhörer. Aber sag jetzt mal, sind jetzt die Hamas Sunniten oder Schiiten? Weil sie ja mit Iran verbündet sind. Das ist wie Katholik und reformiert übertragen auf unsere Kultur. Es gibt die Schiiten, der schiitische Islam und der sunnitische Islam. Das Spannende ist, dass die Hamas sunnitisch ist und der Iran schiitisch. Das wäre jetzt zu weit gehen, das zu erklären. Ich war oft im Iran, mehrmals, eine ganz andere Form vom Islam, den sie dort leben. Und man spricht heute von diesem schiitischen Halbmond. Darum ist ja Jemen involviert, weil das eine vom Iran finanzierte Miliz ist. Iran, schiitisches Land, Mehrheit schiitisch. Der Irak war immer regiert von Saddam Hussein, der ein Sunnit war. Und dann hat man entschieden, nein, aus seiner Partei kann niemand mehr ein hohes Amt ausüben. Also ist heute die Regierung und auch die Mehrheit der Bevölkerung im Iran ist schiitisch. Das heißt, der Iran kontrolliert weitgehend den Irak heute. Dann haben wir in Syrien ein ähnliches Szenario, das aber etwas anders aussieht. Syrien hat die Mehrheit sind Sunniten, aber der Präsident Assad ist ein Alawit. Das ist eine schiitische Minderheit. Das heißt, in Syrien regiert eine schiitische Minderheit. Für uns spielt das überhaupt keine Rolle, ob katholisch oder reformiert. Ein paar ältere Leute wissen, dass man noch vor 50 Jahren katholisch heiraten mit einem Reformierten war schwierig. Heute hat sich das total verändert. Das heißt, Syrien ist verbündet, weil der Iran Assad in diesem Krieg ja unterstützt und an der Macht gehalten hat. Und jetzt kommt das Problem, jetzt sind wir nicht mehr bei Gaza, sondern am Libanon, das sind eben diese Hisbollah. Die Hisbollah hat ihren Treueschwur auf die iranischen Revolutionsführer geleistet und ist eine iranische Miliz. Das heißt, das ist heute das große Problem, dass eigentlich der Iran einen Korridor hat bis an die Nordgrenze von Israel. Und wenn man im Iran reist, ich sage immer, es ist immer gut, mit beiden Seiten zu sprechen. Wenn man jetzt im Iran ist, ist der Narrativ eines Iraners folgender. Der Iraner sagt, der Westen hat Saddam Hussein damals aufgerüstet, um uns zu besiegen. Der Westen hat Saddam Hussein das Okay gegeben, den Iran zu besiegen. Das ist nicht lange her. 1 Million tote Iraner. Und ein normaler Iraner sagt heute, solange wir Israel in der Geiselhaft haben, machen uns die Amerikaner nichts. Das ist der iranische Narrativ. Weil sie Angst haben, dass Saudi-Arabien, der große Verbündete von Amerika, auch von Israel, weil die Iraner sagen, also wie ich habe deine Kinder im Visier, wenn du meinen Kindern was machst, dann mache ich deinen Kindern was. So, das ist der Narrativ im Iran. Ja, wir wollen eigentlich Israel gar nicht, die Bevölkerung. Aber wir haben Angst, dass Amerika und der Westen, Saudi-Arabien, nochmals loslässt, um uns Perser zu besiegen. Gut, das ist ihre Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Klammer auf, der Iran ist nicht ein religiöses Volk. Die Regierung ist hoch, radikal islamisch. Wenn du im Iran warst, ich weiß nicht, ob schon Leute hier waren, die Leute sind vom Islam eher abgelöscht. Und darum ist der Iran innenpolitisch im Moment ja eher schwach. Weil sie Angst haben, dass die Leute das nutzen, wenn der Krieg richtig ausbrechen würde, weil die iranische Regierung eher schwach ist im Rückhalt in der Bevölkerung. Aber als Regimes ultraradikaler Islam. Also das macht die ganze Sache etwas unangenehm und es gibt nicht wenige Israelis, die sagen, eigentlich hätte man besser die Frage der Hisbollah auch gerade noch gelöst. Und so schiebt man dieses Problem wahrscheinlich jetzt hinaus. Also die Nordgrenze, die Frage scheint aktuell nicht gelöst. Es kann sein, man verhandelt, das war ja auch Thema des ersten Abends, dass es eine Lösung geben könnte. Also ihr seht, Iran, Saudi-Arabien, die großen Gegenspieler, Saudi-Arabien, Mekka, Medina, der sunnitische Vertreter, Iran, die schiitische Vormacht im Nahen Osten mit diesem Korridor von den Houthi-Rebellen, die vor allem unten im Zugang zum Roten Meer bis an die syrische Grenze zu Israel stehen und eben auch die Hamas massiv unterstützen. Das ist das Spezielle. Sunniten und Schiiten, Feind, Feind, also sind wir Freunde. Um den gemeinsamen Feind Israel zu haben, verbünden wir uns, ob schon eigentlich Sunniten und Schiiten sonst nicht zusammen sind. Das hat vielleicht jemand gehört, war diese Woche Anschlag auf die Gaspipeline. Natürlich die Frage dann immer, war es jetzt Israel? Ich glaube eher nicht. Ich weiß es nicht. Ich vermute eher nein. Es gab ja auch diesen Anschlag im Iran vor ein paar Wochen, oder, wo ich glaube 100 Leute gestorben sind. Der Iran ist innenpolitisch auch umkämpft. Ich glaube eher nein. Kann aber gut sein, wir wissen es nicht. Gut, dann sage ich, ich habe eine andere Sicht. Ich bin Christ. Wir haben Juden, wir haben Moslems. Und ich sage immer, der Feind von uns ist die Überzeugung, es gibt ganz richtig und ganz falsch. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lektion in unserem Leben. Wir denken, das ist ganz richtig und ganz falsch. Ich könnte euch, jeden Tag hast du 100 Entscheidungen, wo du denkst, naja, ein paar Sachen sprechen dafür, ein paar dagegen. Und ich sage immer, gerade so bei Politik, wenn es um Menschen geht, wahrscheinlich ist es nicht immer genauso schwarz-weiß, wie wir uns das vorstellen. Und wahrscheinlich ist manchmal die Entscheidung, die beste Lösung zur schlechtesten 51-49. Wenn wir uns jetzt überlegen, die armen Kinder im Gazastreifen, Tausende von kleinen Kindern, ja, wir können ja nicht sagen, das geht uns nichts an. Jetzt ist es eine Abwägung, was hatte Israel für Optionen? Und so glaube ich, das ist meistens hilfreich. Glücklich sind die Menschen, die überzeugt sind, dass sie immer genau wissen, wie es ist. Das sind wahrscheinlich persönlich die glücklichsten Menschen. Für ihr Umfeld ist es vielleicht manchmal nicht immer ganz so einfach. Das sage ich auch hier. Was ist jetzt richtig? Was ist unsere Haltung als Christ? Was müssen wir jetzt? Was will Jesus von uns? Oder ich frage manchmal dann die Leute, jetzt haben wir eine Karte von Israel. Wo würdet ihr jetzt Jesus? Nehmt es mir nicht übel, ich bin tiefgläubiger Mensch. Ist eine Frage, ein Gedankenspiel. Nicht, dass ich sage, Jesus ist eine Figur, die wir setzen könnten. Aber wir kennen doch all diese Brettspiele mit diesen kleinen Figuren, dann man würfelt und dann kann man vorwärts gehen. Angenommen, Jesus wäre eine Figur, wo würdest du ihn hinsetzen jetzt? Wo ist er? Würdest du sagen, er ist in der IDF-Kommandozentrale in Tel Aviv? Oder ist er bei den notleidenden Menschen im Gazastreifen? Oder ist er genau auf der Grenze? Oder ist er im Kibbutz, das brutal abgeschlachtet wurde? Wo würdet ihr ihn hinstellen? Wo wäre er? Das ist eine gute Frage, oder? Wo wir schon sehen, oh, das ist noch eine schwierige Frage. Und ich habe palästinensische Freunde und israelische Freunde. Und ich glaube, wir als Christen, das werdet ihr heute sehen, haben das große Privileg, dass wir auch eine christliche Sicht einnehmen dürfen. Das hilft uns zu verbinden. Gut, ich habe für mich gedacht, ich stelle euch mal etwas viel Text, den Israeli noch etwas vor. Letzten Abend habt ihr einen kennengelernt. Ich greife auf eine Studie zurück von einem bekannten israelischen Professor, der an der Universität von Jerusalem lehrt. Und der hat, Gad Yair heißt er, und der hat 8 Merkmale eines Israeli herausgearbeitet. Liebe Leute, das ist seine Studie. Ich fand sie in all den Jahren die beste. Es gibt noch den Punkt. Also gib dem Soziologen den Auftrag, er soll eine Studie über die Schweiz machen. Wir können über jeden Punkt diskutieren. Nur, dass wir mal sehen, was aufeinander trifft. Er sagt, Existenzangst und Überlebensmodus ist das erste Kennzeichen von einem Israeli. Habt ihr gesehen, wie schnell das die Kommunikation sofort in den Holocaust zurückgeht? Ich weiß nicht, ob wir jemanden aus Deutschland haben, vielleicht, weiß ich nicht, gibt mich auch nichts an, aber stellt euch mal einen deutschen Politiker vor, es gibt einen Anschlag in Dresden und der steht vor das Mikrofon und sagt, liebe Leute, seit dem Zweiten Weltkrieg, der Bombardierung auf Dresden, war dies der tödlichste Tag für uns Deutsche. Würde das ein deutscher Politiker sagen? Nein, niemals. Weil, was hat jetzt dieser Anschlag zu tun mit dem? In Israel geht es sofort. Und ich sage verständlich, bitte, kommt zu mir, wenn ihr denkt, ich bin kein Israel-Freund, riesiger Israel-Freund. Die Kommunikation sofort, seit dem Holocaust, nie mehr so viele an einem Tag. Man nimmt die ganze Nation zurück in den Holocaust. Die Juden wurden immer verfolgt, über Jahrhunderte, immer. Auch in der Schweiz, Säuliamt, Aargau. Überall, was durften sie noch sein? Viehherden durften sie haben, Händler sein. Ein Trauma, eine Angst wird genetisch vererbt. Das ist einfach so. Und das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, um Israel zu verstehen. Chuzpe, das ist das Lustigste. Ich sage dem die intelligente Unverschämtheit. Jeder, der in Israel war, weiß, was ich meine. Du reservierst mit dem Badetuch schön deinen Liegestuhl, du gehst rasch ins Wasser, kommst raus, problemlos ist ein anderer auf dem, wem gehört das so? Eine intelligente Unverschämtheit. So. Jeder, der dort war, Trotzigkeit, darum ist auch was Positives. Darum sind sie ja so zum Wort Gottes verpflichtet, die Ultraorthodoxen. Meinungsfreudigkeit, Sarah würde das unterstreichen. Du stehst an, stell doch vor, ich gehe irgendwo hier ins Coop. Ich stehe an der Kasse und ich beginne ein Gespräch mit der Kassiererin. Hey, die Person hinter mir, die dritte, die vierte, fünfte, kein Mensch mischt sich ein. In Israel bist du an der Kasse, die Kassiererin fragt dich was, irgendwo sieben Positionen hinter dir, der hört, ah, Jungfrau Joch, du, da war ich auch einmal. Und am Schluss eine ganze Traube an Menschen und du sprichst, du gehst in ein Restaurant. Bei uns denkt man, wir spinnen, oder? Ich war nur, damit ihr das versteht, das ist das Schöne an Israel, oder? Der kommt, ich war an einer Rezeption letzten Sommer in einem Hotel, dann kommt eine Frau, 65 Jahre, steht neben mich und sagt, hey, ich muss dir mal ein Lied vorsingen. Dann singt sie mir ein Lied vor und sagt, sag mir mal ganz ehrlich, gefällt dir das? Das ist normal. Und darum sind alle extrovertierten, leicht ADHS-anfälligen Menschen in dieser Kultur so wohl. Weil es man spricht, man teilt sich mit. Man will frei sein, das habe ich vielleicht falsch übersetzt oder es hört etwas falsch, freier ist ein falscher Begriff. Sie wollen frei sein, wäre das Richtige, flache Hierarchie, Lässigkeit, Improvisation, so der Business-Look, so wie wir Schweizer haben. Geh mal am Morgen am Zürich am Bahnhof, jeder kommt, eigentlich sieht jeder genau gleich aus, oder super Anzug. Der Unterschied ist, hat er eine rote, graue oder eine farbige Krawatte, Aktenkoffer, es ist eher eine andere Kultur. Und vor allem hat Israel nie mehr schwach. Nie mehr ist jetzt. Das passt zu ihnen, oder? Wir sind stark. Wir sind innovativ. Brutal gegen vorne gerichtet. Positiv. Es ist ein Mindset, das begeistert in vielen Sachen. Sie kommen in ein Land, wir machen was. Vielleicht die beste Geschichte, ich gehe oft zu so einer Holocaust-Überlebenden Judith. Und sie zählt mir und sagt, weißt du, jetzt ist sie sehr alt. Ich glaube nicht mehr, dass sie es noch macht. Also wir hatten noch mal ein Treffen, aber ich war schon damals sehr weit über 90 Jahre alt, oder? Und dann sagt sie, weißt du, ich war im Untergrund, meine Eltern haben mich noch gerettet. Ich war zuerst in Frankreich, dann war ich in Holland, wurde ich versteckt. Und als der Krieg vorbei war, ich war eine 18-jährige Frau, es war einfach niemand mehr da. Niemand. Ich bin zurückgegangen nach Deutschland, unser Haus war zerbombt, ich habe niemand mehr gefunden. Und dann habe ich mir gesagt, ja, was mache ich jetzt? Gut, dann gehe ich halt nach Palästina, weil man gehört hat, dass dieses Israel wieder ein Land bekommen soll. Und sie sagt mir und sagt, weißt du, ich kam mit so einem großen Koffer, so einem alten Koffer, und ich hatte einen einzigen Gegenstand drin, Schabbatkleid. Am Samstag ziehen sie sich schön an. Und sagt, ich gehe von Bord, ein Kleid. Ich hatte nichts mehr. Nichts. Und ich gehe von Bord und sage, und ich werde eine bessere Zukunft aufbauen für meine Kinder. Und meine Großkinder werden sie ihr gut haben. Das ist die israelische Mentalität. Gegen vorne. Mir ist klar, liebe Leute, wir haben wenig Zeit. Das wäre ein Seminar. Ich habe ein Seminar besucht zu diesen Punkten. Aber so würde ich den Israeli beschreiben. Aggressiv. Manchmal habe ich so Gäste, ältere Leute auf Reisegruppen. Meistens musste ich mitgehen, um mit ihnen einen Kaffee zu bestellen in der Bar, weil jeder kommt, gib mir noch, und rufen von vorne. Und die kommen gar nicht zum Wort. Autofahren ist ein anderes Thema, aber wir wollen nicht mehr schwach sein. Und das ist das, was Asaf angetönt hat. Und das trifft jetzt. Und da, glaube ich, hat er was ganz Wichtiges gesagt. Und das wäre so mein erster Punkt von heute Abend. Ich bin viel mit Palästinensern zusammen und ich liebe die Araber und die Palästinenser. Ich liebe die Kultur. Gerade heute ist eine Palästinenserin zu uns jetzt gekommen. Ich habe sie gefunden, ich hoffe, übernatürlich. An der Trennmauer war ich mit einer Gruppe, ICF München, 200 Leute. Wir sind nach Bethlehem gegangen, an den Checkpoint. Und ich hatte 200 Leute, ich habe vergessen, Frühstück zu essen, so ein Stress. Wir hatten noch ein Event, Konzert auf den Hirtenfeldern. Du rennst dich kaputt, mehrere Busse, alles muss klappen, ich war nervös. Und irgendwann am Nachmittag um 3 ist die Gruppe so an dieser Trennmauer, die eben die Westbank oder Samaria oder wie ihr dem sagt, Judäa, trennt von Israel, auf der palästinensischen Seite, und sie wollten dort eine Gebetszeit machen. Dann hat es mir, das hat es mir noch nie so, Scheibe, ich habe noch nichts gegessen, ich habe noch nichts getrunken, ich muss was essen, sonst klappe ich um. Habe ich gedacht, ja, wir sind in Bethlehem, das sind Araber. Ich klingle dort an einer Tür, dann macht mir eine junge Frau auf, sage ich, hey, sorry, ich brauche Wasser und ein paar Früchte, sonst fliege ich hier auf den Boden. Es war so abgelegen, es war kein Ding. Dann sagt sie, hey, super, was macht ihr hier? Sage ich, ja, wir beten. Ah, ich bin Christ. Aber sagst du, ich habe studiert in England. Ich komme zurück, ich will Gemeinde bauen. Habe ich gesagt, Gott, jetzt entweder ist es eine übernatürliche Begegnung oder ich hatte Pech. Jetzt habe ich sie eingeladen zu uns. Heute ist sie reingeflogen, ist soeben angekommen bei uns zu Hause, wird hier sein. Was will ich sagen? Ich liebe Palästinenser. Wir müssen diese Menschen mit dem Evangelium erreichen. Aber die Palästinenser haben auch ihre Kultur. Und ich glaube, Asaf hat was ganz Wichtiges gesagt. 24 Stunden waren sie Helden. Und dann waren sie Opfer. Und das ist ein großes Problem an dieser Kultur. Der Islam ist rückwärts gerichtet, währenddem das Judentum radikal vorwärts gerichtet ist. Ein Jude sagt, wer weitergeht im Leben, geht weiter. Wer stehen bleibt, bleibt stehen. Wir gehen weiter. Und das trifft auf die Palästinenser. Ist eine eher kulturelle Gesellschaft. Nimm einem Moslem nicht die Ehre. Das fängt an, wenn du hier Moslems zu Besuch hast. Hey, wenn ihr nichts mitnehmt von diesem Abend, dann hör jetzt gut zu, dann hast du was. Koche einem Moslem keine Spaghetti. Wenn er frisch da ist, bitte versteht mich, wir gehen schnell durch die Themen. Ein Moslem, der hierher kommt, betrachtet das als maximale Beleidigung. Du hast mich eingeladen. Du warst, ich bin dir 80 Rappen wert. Kein Fleisch. Du bist nur 20 Minuten in der Küche. Ich habe eine Freundin, die Sinara, in einer Gemeinde, Pastorin, die ist geflüchtet aus Syrien. Und sie sagt, sie wurde eingeladen eben zu Spaghetti. Spaghetti-Plausch, und sie ging raus und hat geweint und gesagt, ich schwöre, ich gehe nie mehr zu einer Schweizer Familie. Ich habe verstanden, was sie mir sagen will. Du bist mir nichts wert. Wir müssen übersetzen. Weil bei uns wäre das fast das Maximum. Ich komme Spaghetti essen. Oh, bin ich froh, dass deine Frau nicht so viel zu tun hatte. Und Spaghetti, das geht ja immer, oder? Das ist immer gut. Eher kulturell. Nimm keinem die Ehre. Hinterfrag niemand, der über dir ist. Ehre Vater, ehre die Familie, ehre die alten Menschen. Es ist eine eher kulturelle Gesellschaft. Die Umma, das ist die Gemeinschaft der Moslems, bestimmt alles. Und glaub mir, wenn ich von eher kultureller Gesellschaft spreche, dann ist es so. Ein anderes Beispiel, mein bester Freund, ein Busfahrer, ist Moslem, der liebste Mensch, den ich kenne, wirklich ein Bruder für mich. Dann sind wir in Tel Aviv. Und Tel Aviv ist eine moderne, sündige Stadt, viele LGBTQ, Homosexuelle oder wie ihr die auch nennen wollt, gehen dort in die Ferien. Gut, wir sitzen in einem Restaurant, dann sagt er, Adi, Besuch vom anderen Ufer. Ich so, ah ja, das hat man gesehen, ja, und so. Ich gehe ins Zimmer. Sag ich, entspann dich. Sag ich ihm, sag mir nur eine Frage, wenn dein Sohn gleichgeschlechtlich werden würde, was würdest du machen? Sagt er, ich bringe ihn um. Sag ich, ich kenne doch dich anders, machst du nicht. Dann sagt er, wenn das passiert, ich bin ausgeliefert. Ich verliere alles. Meine Familie, meine Brüder, meine Cousins, meine Onkel, wir verlieren alles. Dann sagt er, gut, ich bringe ihn nicht um. Aber ich gehe nach Hause und sage ihm, ich sehe dich nie mehr in meinem Leben. Sonst werde ich meinen Onkel umbringen oder meinen Bruder. Es ist eine eher kulturelle Gesellschaft. Sorry, was hat dein Cousin mit dir zu tun? Gar nichts mehr. Das werfen sie uns auch vor. Das, glaube ich, wurde angedeutet. Frieden durch Erniedrigung. Endlich konnten wir die Juden demütigen, ihnen den Kopf abschneiden, sie vergewaltigen. Jetzt ist die Möglichkeit für Frieden vorhanden. Das ist die palästinensische Kultur. Darum hat man in Berlin Bonbons verteilt, Süßigkeiten. Man hat die Ehre wiederhergestellt. Wir sind immer schwach. Jetzt waren wir stark. Für uns gar nicht verständlich und es gibt kein Verständnis für sowas. Versteht mich richtig. Scham als soziale Kontrolle. Bei uns ist es eher Schuld. Schuld. So. Historische Erfahrung und kollektive Identität. Wir sind die Opfer. Und es stimmt auch irgendwie. Es ist das historische Gefühl des Palästinensers durch Unterdrückung. Lest mal Yasser Arafat, wenn ihr den Palästinenser verstehen wollt. Warum wurde er politisch aktiv? Weil er in Kairo studiert hat und schon dort erlebt hat, wie die Palästinenser benachteiligt wurden. Und ich glaube, wenn du das, die historische Scham über ihn, Unterdrückung, schon früher, wir waren schon unter den Türken minderwertig und wir waren immer minderwertig. Und das hat Yasser Arafat dann radikalisiert. Beziehung, Familie, und das ist das Schöne. Ihr seht, ein Moslem, und das komme ich zum Islam, und das wäre schon der erste Punkt, den wir abgearbeitet haben. Der Islam ist eine einfache Botschaft. Es ist eine männliche Religion. Freitagsgebet, Jerusalem, du warst dabei, Freitagnachmittag, 100.000 Männer, jede Moschee, geht mal in eine Moschee. Jede Moschee hat ein Muster, immer ein Meter, dass jeder Mann sich hinstellen kann. Darum haben diese Teppiche immer diese Muster. Am Freitagnachmittag steht man hin, wir Männer mit unseren Kindern, ab auf den Dorfplatz hier. Und dann werfen wir uns Allah hin. Wir geben uns hin. Das heißt Unterwerfung. Es ist einfach zu leben, die fünf Pflichten. Im Islam zum Beispiel das Gebet. Fünfmal beten am Tag, die Hajj, Pilgerfahrt nach Mekka, Almosen geben, die fünf Grundpflichten. Es ist eine einfache Botschaft. Es gibt einen Gott, Allah, der wird uns richten. Wenn du gut warst, kommst du in den Himmel, wenn du schlecht warst, kommst du in die Hölle. Es ist männlich. Es prägt die ganze Gemeinschaft. Es ist eine ehrfürchtige Religion. Ehret das Alter. Und das werfen sie uns ja vor. Wir machen Familien kaputt, wir haben keine Achtung vor der Bibel, wir haben keine Achtung vor alten Menschen. Sorry, wenn du in Israel, ein Palästinenser, seine Vater oder Mutter in ein Altersheim geben würde, der ist geliefert. Wenn du ein Geschäft hast, bei dir kauft niemand mehr ein. Nie. Weil du bist nicht gut zu deiner Mutter. Ich sage nicht, es ist gut, nur um zu zeigen, was in diesem Konflikt aufeinander trifft. Ich habe gesagt, die Hamas fasst sich meistens so zusammen, wäre ein eigener Vortrag. Allah ist das Ziel, der Prophet ist ihr Vorbild, der Dschihad ist ein Mittel. Achtung, Dschihad kann auch intellektuell sein. Dschihad heißt nicht immer mit Waffengewalt. Dschihad ist die Anstrengung und der Islam ist das Banner. Und wir müssen vorsichtig sein, beim Wording, es gibt gemäßigte Muslime, wie wir ganz viele haben hier in unserer Gesellschaft. Tolle Menschen, rechtschaffen, gute Bürger, ethischer als ganz viele Christen, also viele Schweizer. Passt auf. Also wenn ich zum Teil sehe, wo sich unsere Gesellschaft hinentwickelt, passt auf, dass die Moslems uns nicht in so Fragen viel näher sind als Leute, die keine Religion haben. Dann gibt es den radikalen Islamismus. Das würde ich unterscheiden. Und ich würde sagen, es gibt den islamistischen Terror. Also aufpassen, Moslem können wir nicht alle in den gleichen Topf werfen. Wenn wir über die Hamas sprechen, würde ich sie klar einordnen, eben die Waffe als Gewalt. Der bewaffnete Widerstand als Lösung. Der Kampf. Radikaler islamistischer Terror. Das würde ich persönlich unterscheiden. Und jetzt vielleicht das nochmals zusammenfassend. Wer im Islam unterwegs ist, in Palästina, ich spreche jetzt für Palästina, nicht für den Iran, Palästina. Du hast die Umma, die alles überragend ist, die islamische Gesellschaft. Sie kontrolliert Kultur, Religion, sie kontrolliert das Unsichtbare, Politik. Es ist, die Gemeinschaft ist eins. Und unsere Gesellschaft, ich bin in der Mitte, und ich habe ganz viele Felder, die oft gar keinen Zusammenhang haben miteinander. Jetzt treffen diese zwei Kulturen aufeinander. Ich möchte aufhören mit dem. Ich weiß nicht, ob Moslems da sind. Ich liebe Moslems. Von ganzem Herzen. Wir machen aus unserer Gemeinde viel für Moslems. Kulturschulen, Integrationskurse, Sprachkurse, Hilfsprogramme und so weiter. Ich glaube persönlich, dass der Islam hier im Westen brutal unterschätzt wird. Dass der Westen keine Ahnung hat, keine Ahnung von einer islamischen Kultur und vom Islam. Und ich werde immer wieder gefragt, gerade so in Zusammenhängen, oder wir haben ja jenste Theorien, wann ist jetzt die Endzeit und wer ist jetzt der König vom Norden und wer ist der Antichrist und der falsche Prophet und so weiter. Ich sage immer, wenn ich sagen müsste, ich würde müssen gezwungen werden, dass ich es sagen müsste. Also ihr spürt, ich bin nicht sicher. Wenn ich jetzt gezwungen werde, das zu sagen, würde ich sagen, ich sehe die größte Gefahr im Islam. Über 2 Milliarden Gläubige und der Islam ist in sich die antichristlichste Religion, die es gibt. Ich gebe euch ein Beispiel, das könnt ihr alles googeln. Sure 19 als Zusammenfassung. Sure 19 im Koran, wenn du das liest, würdest du sagen, ah, das war eine motivierte Lehrerin, die ein Weihnachtstheater schreiben wollte, aber nicht ganz die Geschichte aus der Bibel gekannt hat, aber eigentlich fast ganz. Elisabeth wird erwähnt, Zacharias wird erwähnt, Maria wird erwähnt, sie wird als Jungfrau schwanger, sie hat Wehen, sie lehnt sich an einen Baum, sie gebärt einen Sohn und ihr Sohn heißt Jesus. Fast die Geschichte, fast christlich, fast. Man könnte wirklich sagen, jemand hat es gehört, nicht ganz so umgesetzt. Und ich zeige euch an dieser Sure 19 drei Grundprobleme des Islam. Erstens, ein Moslem glaubt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Aber nicht als Gottes Sohn, sondern als Prophet. Und ich habe mit Hunderten von Moslems, und du hast auch mit Moslems gesprochen, bestimmt in Israel. Und das Erste, was sie immer sagen, Gott hat keinen Sex mit einer Person. Jesus ist ein Prophet. Wenn du mit dem Buddhist über Jesus sprichst, sagt er, erzähl mir mal. Wenn du mit dem Hindu sprichst, sagt er, den Gott kenne ich noch nicht. Aber Jesus habe ich noch nie gehört. Wer ist Jesus? Moslem hat eine klare Vorstellung, wer Jesus ist und was er nicht ist. Er ist nicht Gottes Sohn. Und das Erste, was wir lernen müssen, mit Moslems darüber zu reden. Das Zweite ist, fast jeder Moslem würde sagen, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, sondern Man hat eine Person genommen, die aussah wie Jesus, und Jesus wurde direkt in den Himmel geholt. Das heißt, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben. Und somit komme ich zum dritten Punkt des Islam. Jesus konnte gar nicht auferstehen, weil er nicht gestorben ist. Jeder Moslem kennt Sure 19. Jeder kennt Jesus. Aber es ist tausendmal schwieriger, mit einem Moslem über Jesus zu reden, als mit einem Hindu über Jesus zu reden. Und jeder Moslem wird dir sagen, sag mir warum, Jungfrau, was und Gott hat Sex, bist du wirklich verrückt, bla bla bla. Ist ein Prophet, war ein wichtiger Prophet. Er ist Mohammed erschienen, als Mohammed von Jerusalem in den Himmel gefahren ist. Jesus war ja mitverantwortlich, dass wir die 5 Gebete ihm haben, weil Mohammed war so verunsichert, er hat immer gebetet. Und im Gespräch mit den Propheten, mit Moses und allem, kam er zurück und hatte das Gebet empfangen. Das ist der Islam. Das ist der Islam. Das ist Lehre aus dem Islam. Das glaubt jeder Moslem. Ich habe keinen getroffen, der vielleicht schon, aber gibt es bestimmt. Ich zeige euch ein paar Bilder, um das zu unterstreichen. Diese Opferkultur, die auf die jüdische Kultur trifft, auf die Asafs. Wir sind stark. Vorwärts. Es kommt gut. Hoffnung. Nie mehr schwach. Das ist im Haus des reichsten Palästinensers. Ich gehe jetzt nicht auf die Namen ein, die dort an dieser Seite hängen. Es sind Mitbegründer der Hisbollah, mit von den schlimmsten Terroristen. Und ich habe per Zufall einen Mitarbeiter gekannt, der reichste Palästinenser ist Multimilliardär, Al-Masri, der hat in Nablus ein Riesenschloss. Und der hat mir gesagt, komm mal mit, das musst du mal sehen, als er auf Geschäftsreisen war. Er arbeitet schon lange nicht mehr da, sonst würde ich es nicht sagen, weil dann wäre wahrscheinlich der ganze Mitarbeiterstaff ausgewechselt. Ich komme in eine Halle rein, 5 Meter hoch, die Wand der Märtyrer. Das ist meine Frau übrigens, und da hört es dann auf. Er steht dann selber mitten in diesen Märtyrern, seht oben die vermummten Leute, ist die Empfangshalle. Das ist der Altar der Märtyrer. So geht man in sein Haus rein. Wir besuchen Christoph Blocher, einen mächtigen Mann aus der Schweiz. Das ist der Altar der Märtyrer, Palestine Refugee Camp after an Aqaba 1948 und 67. Das wurde am ersten Abend gesagt. Dann siehst du diesen Altar, wir gehen zurück, ihr seht die Bilder, es ist ein circa 5 Meter hoher Raum. Und dann kannst du auf einem, wie sagt man dem, hat so Lichter, wo man drücken kann, dann sieht man, boah, da geht Licht an, diese Ortschaft werden wir zurück, das wollen wir zurück, das gehört uns. Aber wenn du mit ihnen sprichst und sagst, aber jetzt mal Hand auf den Tisch. 48, 49 in diesem Unabhängigkeitskrieg. Ihr hattet keinerlei Mitverantwortung. Wir? Nein. Wir? Was? Nein. Also, wer hat den Krieg damals begonnen? Wie? Nein, das haben die Amerikaner organisiert. Aha. Ich habe mit dem Professor aus Bethlehem gesprochen, der hat 10 Terabyte mehr als ich hier. Einer der schlauesten Menschen, die ich kenne. Dann sage ich ihm, du bist liberal. Du, deine Kinder studieren in Rom. Wäre es nicht an der Zeit, dass man mal mit euren Politikern mal einer hinstehen würde und sagen würde, wir anerkennen Israel? Dann sagt er, nein, dann wird er ja nicht mehr gewählt. Dann sage ich, aber kannst du nachvollziehen, dass inzwischen über 6,5 Millionen Israelis dort wohnen? Wäre es allenfalls eine Möglichkeit in deinem Denken, es ist liberal, dass man vielleicht mal sagen müsste, wir machen das Ganze miteinander? Sagt er, nein, 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 der wird nicht mehr gewählt. Okay, gut. Macht weiter so. Hat es euch geholfen? Uns? Wir? Was wir? Sie! Ich habe im ersten Vortrag gehört, dieser Krieg im Gazastreifen, als Israel sich zurückgezogen hat. Ich habe keinen Palästinenser und ich habe mit vielen gesprochen. Da habe ich gesagt, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Hey, 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 was habt ihr damals gemacht, als Israel den Gazastreifen euch übergeben hat? Wir! Amerika hat das organisiert! Israel selber!
Ah, okay, ja gut, ja, super.
Es existiert nicht, das Denken. Auf der anderen Seite existiert bei Juden das Denken ja oft auch nicht. Wir müssen nicht beschönigen. Siedlungsproblematik. Triff mal einen orthodoxen Siedler, du warst da bei mir. Der irgendwo auf die Idee kommt, dass ein Palästinenser hier seit 100 Jahren gewohnt hat. Nein, das gehört uns. Ja, aber was ist mit ihm? Das gehört uns. Ah, okay, ja, also, gut, gehört zu euch. Erledigt, oder? Das ist ein Schlüssel, Bethlehem Flüchtlingscamp. Wurde im ersten Vortrag gesagt, dieser Schlüssel, we will return, wir wollen zurück. Das ist die Botschaft, die man hat. Und das ist für mich als Abschluss des ersten Teils hier ein Bild der Hoffnung. Shmuel Kahn, religiöser Jude, du kennst ihn, war in der Bibelschule, hat mit uns unterrichtet. Ist Tourguide, unser bester Guide, ultraorthodoxer Jude. In der Mitte Ali Gadir, Beduine, nicht Palästinenser, Beduine, arabisch sprechend. Und von euch gesehen auf der rechten Seite Gabi, ein palästinensischer Christ aus Nazareth, also der israelische Staatsbürgerschaft hat. Und die waren jetzt zusammen, das ist ein Foto, aktuelles Foto, haben sie mir geschickt und gesagt, du, wir waren an der Nähe von Gaza, wir haben mitgeholfen, die Felder abzuernten, palästinensischer Christ, ein Beduine und ein religiöser, orthodoxer Jude. Das geht auch. Und glaubt mir, der radikalste ist noch fast Gabi, Palästinenser mit israelischer Ide, wohnt in Nazareth, weil er sagt, meine Kinder haben nur unter Israel eine Zukunft. Niemals würde ich unter die Hamas oder unter die Fatah gehen. Ist aber Palästinenser. Hört man hier auch nicht. Was zeigt uns der Konflikt? Ja, was zeigt uns der Konflikt? Liebe Leute, wir haben in Europa ein Problem mit dem Islam. Wir haben ein Problem. Aber das Gute ist, wir sehen das Problem nicht. Aber glaub mir, wir haben ein Problem. Und wir müssen darauf gute Antworten finden. Tendenziös viele Sachen. Ideologie kann man nicht auslöschen. Glaubt mir das, eine Ideologie. Osama Bin Laden hat man umgebracht. Die Ideologie hat in zig Köpfen weitergelebt. Lösung, auch in Israel sehe ich keine. Westbank wurde nicht behandelt. Was macht man? Zwei-Staaten-Lösung, ja, nein. Wie will man das regeln? Will man eine Einstaatenlösung, aber dann wohnen zwischen Mittelmeer und dem Jordan plötzlich mehr Palästinenser als Juden. Es gibt ganz wenig mehr Palästinenser als Juden dort. Will man irgendwie auch nicht, oder? Eine Einstaatenlösung. Und was können wir tun? Und das ist mein großes Anliegen. Ich glaube, das Erste, wir müssen uns mal bewusst werden, dass wir im Orient viel Schuld ausgelöst haben. Wir haben im Orient viel Schuld ausgelöst. Was ist unser Problem hier? Geld. Und ihr sagt, ich und Geld, liebe, nein, 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 gar nicht, nein, ich nicht, nein, nein, natürlich nicht. Mein Vater war politisch Botschafter, Attaché. Er hat immer gesagt, Adi, ich sage dir etwas, was ich gelernt habe. Der Westen verkauft den eigenen Galgen, wenn er damit Geld verdienen kann. Geld ist für sie alles. Aber es ist nicht alles. Es ist ein kultureller Konflikt, ein geistlicher Konflikt. Ich bin radikal dagegen, Waffen zu segnen. Es gibt eine Bewegung in der Schweiz. Welche Bewegung, Kirchenbewegung, hat nie Waffen gesegnet in ihrer Geschichte? Die Täufer. Mennoniten. Täufer-Mennoniten, ja. Mennoniten. Ja, nie. Mennoniten, nie. Ich wurde eingeladen, viele Vorträge. Manchmal hat man gesammelt für Waffen, Geld, für die israelische Armee. Habe ich gesagt, nein, nein, ich nicht. Ich möchte irgendwie versöhnend wirken. Ich möchte beide Seiten verstehen. Aufklärung. Wir müssen auf Moslems zugehen. Und glaubt mir, wir gewinnen keinen Moslem, wenn wir ihm sagen, Jesus ist Sohn Gottes. Sondern wir müssen dem Islam von innen begegnen. Es ist eine wunderbare Kultur. Wenn ihr nach Hause geht und denkt, was nehme ich mit, testet etwas. Mann, Mann, Frau, Frau, ganz wichtig bei Moslems. Ich rede nicht von solchen, die hier integriert sind. Zwei Generationen Moslems. Machen wir am Schweizer am Morgen, wir sind an so einem Bahnhof und ich mache dir. Dann denkst du, das ist ein Spinner. Kenn dich nicht, vielleicht du nicht, aber 90% aller anderen. Machen wir einen Moslem, wenn du einen Moslem siehst, in der Straße, mach ihm. du hast dein Herz schon gewonnen. Zu 90%. Hey, wer bist du? Kennen wir uns? Nein, wir kennen uns noch nicht, aber vielleicht, ich würde dich gerne kennenlernen. Hey, von wo kommst du? Das ist das Schöne. Das ist eine Beziehungskultur. Frau zu Frau. Du kannst jeder Muslimin in die Augen schauen, aufs Herz schlagen, nicken. Zu 90% lächelt sie zurück und du bist sofort im Gespräch. Als Gemeinde haben wir einen Missionsbefehl. Wir müssen diese Menschen gewinnen fürs Evangelium. Wir müssen ihnen von innen begegnen. Das sind so ein paar Sachen, die ich mir wünsche. Jetzt würde ich sagen, wir machen eine Pause. Genau auf die Minute. He? Du hast gesagt, um halb gibt es Pause, oder? Und dann wäre mein Vorschlag, dass wir noch 15 Minuten zum geistlichen Konflikt machen und dann eine Fragezeit. He? Halb wolltest du Pause, oder?
Ja, das ist gut. Machen wir es so. Du hast ja gesagt, der letzte Teil fehlt noch. Also wir machen 10 Minuten Pause. Jetzt ist halb. Und könnt eintauchen. Wie es der Adi schon angetönt hat, wird er nochmal einen kurzen Moment darauf eingehen. Wir haben es ja versprochen, ich habe es erwähnt am Anfang auf dem Flyer, geistliche Perspektive. Nein, es, Adi, du nimmst uns nochmal einen kurzen Moment mit rein, bevor wir dann das Mikrofon freigeben und auch in die Fragerunde gehen wollen. Tauchen wir da
gut, ich bin offen für alle Fragen, auch kritische. Und mir ist klar, wahrscheinlich kann ich eher ein bisschen zu viel Infos geben. Die gerne Infos hätten, ist es gut. Für andere vielleicht hätte er die Idee können mitnehmen. Jetzt möchte ich noch mal etwas sagen. Eine eher kulturelle Gesellschaft heisst, die Ehre ist über der Wahrheit. Also das wäre ein eigenes Thema. Also eher kulturell heisst, wenn ich im Islam, ich betrüge dich heute Abend, gewinne ich bei meinem Stamm, bei meiner Familie um Ansehen, weil ich schaue gut zur Familie. Bei uns ist das Schlimmste. Also eher kulturelle Gesellschaft hat eine riesige Auswirkung. Wir sind eine Schuldgesellschaft und ich weigere mich, dass wir das heute zu stark vermischen. Also du warst im Orient, es ist eine andere Kultur. Der Araber ist eher kulturell schamorientiert unterwegs und das führt eben dazu, dass Wahrheit viel eine tiefere Bedeutung hat als Ehre. Und jetzt ein Bundesrat, der nicht die Wahrheit sagt, der hat hier ein Riesenproblem. Oder das wäre fast das Schlimmste. Also wehe, wir hatten doch da den Regierungsrat aus Bern, der eine Banane abgerechnet hat auf Spesenabrechnung. Als ich, wo viel im Orient bin, 4 Monate im Jahr, denke so, also ich kann mir das ja vorstellen, der hat irgendwie einen Mittagslunch organisiert, damit sie schneller die Sitzung haben, Sekretärin geschickt, das ist ein Lunch, da war noch eine Banane drauf. Was? Der hat eine Banane? Ein Palästinenser oder Araber würde sich schlapp lachen. Der würde gar nicht verstehen, was du ihm sagst. Weil er gewinnt ja eine Ehre, wenn er die Staatskasse für seine eigene Familie großzügig auslegt. Gewinnt er an Ehre. Von daher, Bananenproblem hätten sie nicht. Jetzt lasst uns, ihr spürt, ich möchte auch nicht, ich bin brutal, ich hoffe, ihr habt das gespürt. Ich kann nicht mehr als warnen vor dem Islam. Aber ich liebe die Moslems und das kann ich mir nicht nehmen lassen, weil ich Christ bin. Und weil ich weiß, dass Jesus diese Menschen auch liebt und dass sie uns brauchen, 2 Milliarden Moslems brauchen Jesus. Aber ich verurteile ja, das hat ja jeder verstanden in allem, was es nur gibt. Jetzt würde ich sagen, ich gebe euch jetzt meine Sicht. Es kann sein, dass ihr eine andere habt. Eigentlich sollte ich es nicht machen, aber es war Thema. Wiederherstellung würde ich unterscheiden von Israel, die Wiederherstellung als Land und die geistliche Erneuerung des Volkes Israel sind gestaffelte Schritte in der Bibel. Das Land wurde nicht 1948, hat es den Messias schon erkannt. Gott hat sie zurückgeführt in ihr verheißenes Land. Die geistliche Erneuerung, wie sie uns die Bibel berichtet, folgt später. Das führt für mich, warum sage ich euch das, dazu, dass wir ja durchaus auch kritische Fragen stellen dürfen an Israel. Ohne, dass ich jetzt ein Antisemit bin, ich sage, die einfachste Parole, das sind immer die einfachsten Menschen. Ich kann ja sagen, Gott hat sie zurückgeführt. Es heißt ja nicht, dass ich jetzt Bibi Netanyahu als 13. Apostel sehen muss. Weil die geistliche Erneuerung, es ist ja nicht erneuert, wie es die Bibel zum Teil beschreibt. Sie erkennen den Messias ja nicht alle an, nur eine kleine Minderheit. Und das sage ich immer, das hilft in der Argumentation. Wir dürfen auch in einer Diskussion eine kritische Frage stellen, und ich bin noch kein Antisemit. Weil die Rückführung ins Land und die geistliche Erneuerung verschiedene Sachen sind. So, das wäre für mich ein Grundsatz, der mir oft geholfen hat in Diskussion, dass ich sagen musste, hey, stopp, wir reden jetzt über die aktuelle Regierung, ich bin nicht verpflichtet als Christ, ich darf das anders sehen als andere, man kann nicht verlangen, dass es jeder genau gleich sieht, aber wegen dem liebe ich Israel immer noch und glaube, dass dieses Land eine Verheißung hat. Und das lasse ich aus, es ist zu viel. Ich glaube einfach daran, ich bin ein logisch denkender Mensch. Ich komme nicht so über die Gefühle. Viele Leute sagen mir nach dem Vortrag, ja, vielleicht war es so etwas zu direkt, paff, paff, paff. Kann sein. Aber als ich Jesus gefunden habe, habe ich die Bibel messerscharf verstanden. Ich finde es das mit Abstand logischste Buch, das es gibt. Ich kann gut damit leben, dass mir jemand sagt, ich bin kein Intellektueller, solange ich die Schrift verstehe, nehme ich es auf mit ihm. Es ist das klarste, genaueste Buch auf der ganzen Welt. Ich habe gesucht, bis ich mich für Jesus entschieden habe. Und ich sehe eben gerade an Israel, dass die Bibel 100% klar ist wie kein anderes Buch. Ich habe, das ist jetzt nicht das Thema von heute Abend, ich habe für mich 16 Prophezeiungen herausgeschrieben, für mich privat, über Israel, die erfüllt sind und einige noch nicht. Und viele Leute fragen mich, wo stehen wir? Ist es 5:12 in der Weltuhr? Und sage ich, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass etwa 80% aller Verheißungen in Bezug auf Israel erfüllt sind. Es ist ein Zeiger an der Weltuhr Gottes. Abraham wurde vorausgesagt, ich gehe ganz schnell durch ein paar Gedanken durch. Abraham wurde vorausgesagt, dass seine Nachkommen 400 Jahre in Ägypten in Gefangenschaft sein werden. Sie waren 400 Jahre dort. Es wurde vorausgesagt, Abraham und auch dem Volk Israel, dass sie mit dem Reichtum der Ägypter ausziehen. Sie sind mit dem Reichtum der Ägypter ausgezogen. Okay, sie haben dann das goldene Kalb damit gemacht. Ich glaube nicht, dass das die Investition war, die Gott geplant hat. Es wurde eigentlich jeder Schritt aufs Klarste vorausgesagt. Es wurde vorausgesagt, das wäre die Folie vorher, aber da fehlt uns jetzt wirklich die Zeit. Das Nordreich wurde vorausgesagt durch den Propheten Amos. Wir haben ja oft ein schwieriges Verhältnis zu den Propheten. Ich sage euch jetzt mal was. Lest die. Weil du wirst in den Himmel kommen und dann sagt Amos, du, wie hast du mein Buch gefunden? Du so, oh Scheiße, ich habe es gar nie gelesen. Zephania, wie hast du mein Buch gefunden? War Zephania? Ich weiß es nicht. Lest es. Amos, Nordreich, es wird fallen, es ist gefallen. Jeremia vor allem, Südreich, sogar Nebukadnezar, es traf ein auf Nebukadnezar. Es wurde der Tempel, dass er niedergerissen wird, der erste Tempel, sogar von Salomo selber bei der Einweihung prophezeit. Darum glauben ja viele ultraorthodoxe Juden, dass unter dem Tempelberg die Bundeslade ist, weil er in prophetischer Weise Tunnels gegraben hat. Ist eine Option. Fair enough. Kann sein. Es wurde vorausgesagt, dass sie 70 Jahre im Exil in Babylon sind. Wie lange waren sie? 70 Jahre. Bis Darius kam und das Dekret erlassen hat. Die Bibel ist eigentlich, das Volk Israel ist eigentlich genau der Weg zum Ende der Zeit. Exakt. Alles ist eingetroffen bis jetzt. Und ich sage für euch, mache den Abschluss jetzt da. Zacharia 9 bis 11. Man kann so einem Abend eine Idee mitgeben zum Lesen. Lest es mal, Junge, lest es mal. Zachari wird sagen, hey, wie hat dir mein Buch gefallen? Dann sagst du, hey, ich war mal im Vortrag und dann habe ich es gelesen. Ich habe sogar teilweise verstanden. Zacharia 9 bis Kapitel 11 ist einfach als Auszug, ist die Prophezeiungen an die Nation Israel. Es heißt Zacharia 9,9. Er wird auf einem Füllen hineinziehen nach Jerusalem. Er kam auf einem Füllen. Es heißt, Griechenland wird das Volk Israel noch einmal strafen. Und Freunde, Zacharia hat hunderte von Jahren vor Jesus und vor Griechenland gelebt, als sie kamen. Es ist genau vorausgesagt, 1260 Jahre wird dieser griechische Herrscher sein. Und wer die Bibel jetzt kennt, wie lange wird der Antichrist herrschen? 1260 Jahre, weil das Volk Israel das selber uns schon vorausgegangen ist. Tage, was habe ich gesagt? Jahre, sorry. Tage, nicht Jahre, ja, Tage. So lang wie der Antichrist. Es heißt, dass die Sammlung der Nationen stattfinden wird. Es wird in Zacharia vorausgesagt, dass der gute Hirte um 30 Silberlinge verschächert wurde. 30 Silberlinge. Und dann gibt es eben die Sammlung der Nation. Und wenn ich ein Anliegen habe, wir reden immer vom ersten Kommen von Jesus. Aber Freunde, die Bibel spricht mindestens gleich viel vom zweiten Kommen. Und auch das zweite Kommen hat einen Zusammenhang mit Israel. Das erste Kommen wurde vorbereitet. Und jetzt wurde mir neulich das bewusst. Jetzt kann man sagen, ja sorry Zacharia, das hat irgendjemand später dazu geschrieben. Der konnte ja gar nicht wissen, dass das griechische Reich aufkommt und diese Schandtaten im Tempel begeht. Dann sage ich, kennt ihr aber den Juden nicht. Nein, ist nicht möglich. Wir haben den Juden jedes Buch der Bibel zu verdanken. Jedes. Ich habe Toraschreiber als Freunde. Ein Buchstabe auf dieser Rolle falsch. Du kannst ihm Heiden verkaufen. Das ist nicht mehr möglich in der Synagoge. Nein. Nein. Niemals hätte das Volk Israels zugelassen, dass ein Buchstabe verfälscht wurde. Nie. Sonst kennst du den Juden nicht. Und wir können sie ehren bis in Ewigkeit, dass sie uns das gegeben haben. Sie als Volk sind der Beweis, dass das Buch Zacharia stimmt. Und dann gibt es diesen internationalen Teil, das ist meine Theologie, ich weiß nicht, ob es eure ist, ich bitte um Vergebung, streitet nicht, denkt darüber nach. Und ich glaube, dass Israel dieser Zeigfinger ist an der Weltuhr. Es heißt, internationale Armeen werden Israel angreifen. Alle fragen mich, wie deutest du diesen Konflikt jetzt? Ich sage, es ist die Vorspeise, es ist ein Testlauf des Feindes. Es ist nicht so weit, es fehlen noch ein paar Sachen. Ich glaube, und ihr kennt meine Theorie, es wurde getestet, gelingt es, wie stark gelingt es jetzt schon, die internationale Gemeinschaft hinter den radikalen Islam zu sammeln. Und zu meinem Erstaunen sehr gut. Ich glaube, ich lasse mich weit auf die Äste raus, ich glaube, Südafrika hat sich geistlich ein riesiges Eigentor geschossen. Bin sehr gespannt, wie sich das Land entwickeln wird. Meine Überzeugung. Ich glaube, es ist ein Test von Satan. Wie wird es möglich sein? Und ihr kennt meine Überzeugung. Ich könnte mir vorstellen, dass bei Daniel diese 10 sehen, dass es 10 islamische Reiche sind, die die internationale Gemeinschaft sammeln, um irgendwann gegen Jerusalem letztendlich zu ziehen. Wir sehen in Zacharia 12. Wieso wusste Zacharia, dass er durchbohrt wird? Weil er ein Prophet war und Gott alles haargenau aufgeschrieben hat. Alles. Das ist genau das Buch, die Bibel. Und es heißt, der Messias wird kommen und wird sich seinen eigenen Brüdern, seinem Volk zeigen. Er hat diesen Schmerz über die Juden, die nicht an ihn glauben. Und es ist zuerst ein Wehklagen. Alle ziehen gegen uns. Hilf uns, Herr. Und der Messias wird sich zeigen und sie werden wehklagen über die 2000 verlorenen Jahre, weil sie ihn nicht erkannt haben. Zu unserem Heil. Und er wird ihnen die durchbohrten Hände selber zeigen und sagen, schaut her, ich bin's. Und liebe Leute, das ist die Josef-Geschichte im Neuen Testament. Das ist meine liebste Geschichte, Josef. Wie er in Ägypten war. Er ist das tiefste Bild für Jesus. Und irgendwann hat er gesagt, er hat noch die Familie getestet, ob sie reif sind jetzt. Als sie mit Benjamin, kennt ihr die Geschichte, oder? Wo er Benjamin zurückhalten wollte. Das war keine Verarschung, es war auch keine Rache. Er wollte schauen, ist die Familie reif für die Berufung, die wir haben, der Welt den Erlöser zu bringen. Und irgendwann sagt er allen Ägyptern, jetzt geht raus, alle raus. Und dann zeigt er sich seinen Brüdern. Und sie weinen in diesem Palast. Ich bin's, Josef. Alles ist gut. Es musste so sein. Versteht doch, dadurch konnte ich die Welt retten. Und so wird es auch hier sein. Sie werden weinen um den Messias. Und er wird sagen, wisst ihr, das Heil für die Welt kam aus euch. Es musste so sein. Und es wird eine Versöhnung sein. Dann heißt es, Jesus kommt auf dem Ölberg wieder. Und es heißt, seine Füße kommen. Und darum glaubt jeder orthodoxe Jude, dass es der Messias ist, weil Gott hat in ihrem Verständnis keine Füße, aber der Messias hat Füße. Und der Messias kommt wieder auf dem Ölberg. Und was ich das Stärkste finde, und ich glaube, dann schließen wir mit diesem Gedanken. Und das heißt, es wird eine internationale Anbetung stattfinden in Jerusalem. Der Messias wird sein Friedensreich aufrichten, wir werden mitherrschen. Ich gehe jetzt nicht ein auf Entrückung, Trübsal, bitte auch keine Fragen dazu. Das gehört in die Gemeinde, Pastor. Das ist unfair. Es ist pastorale Ethik, dass ich das ihm überlasse. Aber Offenbarung beschreibt, ich glaube, das ist jeder einig, dass in Jerusalem alle Nationen kommen werden, um welches Fest zu feiern? Das Laubhüttenfest. Und was ist am letzten Tag des Laubhüttenfestes? Simchat Torah. Und was findet dann statt? Was passiert an dem Tag? Nein, was findet statt für die Juden dann an dem Tag? An der Torah. Wir haben Gottes Wort empfangen. Und man verheiratet sich mit Gottes Wort. Und man beginnt ein neues Jahr vorne, die 5 Bücher des Moses zu lesen. Es ist die Hochzeit des Volkes mit dem Gebotgesetz von Gott. Und wann wird Jesus wiederkommen? Ich vermute am letzten Tag des Laubhüttenfestes. Bitte verzeiht mir. Er hat auch die anderen jüdischen Festtage, Sukkot, Pessach, benutzt. Weil dann die Hochzeit des Lammes mit Jesus stattfinden wird. Und wenn ich eine geistliche Sicht, und da möchte ich damit dem Gedanken aufhören. Nein, ich glaube nicht, dass wir schon 5:55 sind. Ich weiß es einfach nicht. Jesus hat es nicht gewusst, bitte verzeiht mir, ich bin weit unter ihm. Ich weiß es nicht. Ich sage, 80% der Prophezeiungen sind erfüllt. Ich habe gesagt, was ich glaube ist, dass dieser 7. Oktober ein Testlauf ist. Prototyp. Wie Satan einmal die internationale Gemeinschaft gegen Israel sammeln wird. Das ist ein Versuch. So. Ich mache einen Motor, Prototyp. Und in seiner plumpen Art hat Satan nichts Besseres gewusst, als es am 7. Oktober zu machen. Der Hochzeit des jüdischen Volkes mit der Tora, mit Gott. Und da sehe ich schon eine geistliche Dimension, die tief ist. Das ist der Feind. Und er denkt, er hat was Schlaues gemacht, was Gutes, speziell an diesem Tag, weil er was am meisten hassen wird, was wird für ihn der schlimmste Tag sein? Wenn Christus wiederkommt. Weil dann kommt er nicht in die Halle, nur der falsche Prophet und der Antichrist. Der Satan kommt ins Gefängnis und er weiß, jetzt findet die Hochzeit statt mit Juden und mit uns Heiden, die gläubig an Jesus geworden sind, zusammen. So, jetzt haben wir viel gehört. Das ist der Abschlussvers. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Hat Jimmy Carter geschafft? Nein. Hat Bill Clinton geschafft, Jerusalem zu lösen? Nein. Hat Donald Trump geschafft? Nein. Hat Joe Biden geschafft? Nein. Schafft der chinesische Präsident? Nein. Weil es Gottes Sache ist. Jetzt würde ich sagen, wir haben mehr als genug Zeit, jetzt ein paar Fragen zu beantworten. Wahrscheinlich gehst du mit dem Mikrofon durch die Runde, genau. Wenn du überhaupt Fragen hast.
Ihr dürft gerne die Hand